Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf. Ich bin Kian, lang Chiara Schosseinpur, kurz Kian, mit dabei ist Philipp Hopf. Philipp, mein Lieber, wie geht's dir? Wie steht's?
Du, eigentlich geht's mir sehr, sehr gut. Gesamtsituation. Manchmal ist es ja so, an einem Tag denkt man irgendwie, so eine Scheiße, läuft alles kacke. Wir hatten gestern in unserem Livestream einen mega Internetausfall. Das war einfach so nervig, wenn du dich so hilflos fühlst, weil du nichts machen kannst, wenn in der Bananenrepublik Absurdistan mal wieder in ganzen Straßenzügen das Internet ausfällt und du hast halt mehrere tausend Leute, die da warten und die Infos von dir wollen und du stehst einfach nur da. Aber wenn du fragst, wie geht's mir eigentlich, wenn ich mich aus dieser negativen Energie raushole, die mich sehr aufgeregt hat, geht's mir mega gut und deswegen ist es wichtig, immer Dankbarkeit zu pflegen, sich immer wieder klar machen, was man eigentlich wirklich Positives im Leben hat, dann sind diese anderen Dinge, die mal kurz vorbeikommen, wie ein Schiffchen an einem vorbeifahren, eigentlich keine echten Probleme.
Ja, absolut. Es ist halt immer leichter gesagt als getan in dem kurzfristigen Moment, aber am Ende des Tages mehr als nur eine theoretische Auslegung. Es ist wichtig, wirklich sich klar zu machen, dass es einem sonst gut geht, dass die Situation sonst positiv ist. Ich kenne es nur zu gut. Aber wir haben uns heute Folgendes gedacht. Community-Fragen. Ihr habt fleißig Fragen in die letzte Podcast-Folge in die Kommentare gestellt. Und ich habe jeweils ein paar rausgesucht. Philipp hat jeweils ein paar rausgesucht. Philipp kennt meine nicht. Ich kenne seine nicht. Wer will anfangen, Philipp? Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich fange mal an, weil wir das schon mal als Frage gehabt haben in einem anderen Podcast. Es geht auch an dich. So, und da schreibt der gute Benedikt, schreibt uns mal wieder eine sehr gelungene Podcast-Folge. Mich würde mal interessieren, wie ihr bzw. Kian KI in seinem Alltag nutzt. Ich denke, das stammt daher, dass wir ja mal eine KI-Folge gemacht haben und du dabei gesagt hast, dass du da sehr, ja, das schon sehr regelmäßig übernimmst in deinem Alltag. Mhm. Und dann lass uns mal teilhaben daran, wie du sowas in deinem Alltag nutzen würdest.
Mhm. Also ich benutze drei verschiedene KIs hauptsächlich. Zum einen ChatGPT, dann Perplexity und Claude. Und ich verwende alle jeweils für verschiedene Verwendungszwecke. Perplexity ist eine KI, bei der kann man und kriegt man, egal zu was man fragt, immer einen Haufen Quellen dazu. Das heißt, in Sachen Research, über Themen erörtern, wenn ich zum Beispiel etwas auf Twitter sehe und dann mich frage, ob das wirklich stimmt oder den Sachverhalt zu einem Thema wissen will, dann gehe ich auf Perplexity, stelle die Frage, schaue mir an, was die KI sagt und dann schaue ich mir die Quellen an, worauf das basiert. Das ist immer sehr nützlich. Bei ChatGPT ist es so, es ist quasi wie mein Allround-Werkzeug, von Texte verbessern zu kreative Ideen für Problemsituationen kriegen, also wenn ich mir eine Situation anschaue, frage ich oftmals einfach ChatGPT, hey, was hast du denn für eine Idee, was für mögliche Lösungen hier in Erwägung stehen können? Und dann arbeite ich mich anhand dessen ab. Aber ich benutze es eigentlich für alles. Also die KI, die ich am meisten verwende, ist tatsächlich ChatGPT. Da ist jetzt auch so ein neues Update von GPT-4 draußen, 4.0. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Philipp, aber OpenAI hat ja in ihrem letzten Keynote ihre geupdatete ChatGPT-Version gezeigt, bei der du mit ChatGPT sprichst und sie haben die Stimme, die sie Sky genannt haben, ähnlich wie bei dem Film Her interagiert und die klang sehr, sehr natürlich und für manche Zuschauer sogar ein bisschen zu natürlich und ein bisschen zu anrüchig gewissermaßen. Also nicht anrüchig, sondern seductive. Ich weiß gar nicht, wie heißt das auf Deutsch?
Oh, to seduce oder seductive ist verführerisch.
Verführerisch, genau. Und dann ist jetzt im Nachhinein rausgekommen, dass Sam Altman, der CEO von OpenAI, vorher mehrfach Scarlett Johansson, die damals auch ihre Stimme für Her, für die KI in diesem Film Her, dargegeben hatte, angefragt hatte, ob sie denn ihre Stimme für die nächste ChatGPT-Version verwenden können. Und sie hat das abgelehnt. Und am Ende des Tages hat sie dann, wie sie jetzt in einem langen Post veröffentlicht hat, herausgefunden, dass eine Stimme verwendet wurde, die fast so klingt wie ihre. Ah. Und das war jetzt ein großer Skandal, krass, dass Sam Altman das einfach trotzdem so durchgerungen hat, obwohl er mehrfach ein Nein bekommen hat und sich dann dachte, nee, dann machen wir halt etwas, was so ähnlich klingt wie sie.
Mhm. Und trotzdem kann man quasi nicht sagen, man hat ihre Stimme kopiert, weil die sie ein bisschen abgeändert haben werden.
Theoretisch rechtlich nicht. Das ist ja auch ein sehr, sehr neues Gebiet. Sam Altman und OpenAI haben jetzt die Stimme erstmal wieder zurückgenommen, weil sie natürlich nicht ins Kreuzfeuer geraten wollen. Öffentlich haben sie sehr, sehr viel Hate dafür bekommen. Aber dieses ganze Stimmfaken-Thema, da haben wir auch unsere persönlichen Stories zu, Philipp, wo wir auch selber noch in Gerichtsprozessen sind, weil Leute unsere Stimmen gefaked haben und dann Werbung für Produkte gemacht haben. Sei es bei mir für irgendwelche Krypto-Tokens oder Meme-Coins, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, oder für irgendwelche Nasenpflaster-Produkte oder sonst was. Und ja, also ich bin da hinterher, Philipp. Ich weiß auch, dass du da hinterher bist rechtlich, weil sowas geht natürlich gar nicht. Und es ist halt schwierig, weil diese Gesetzeslage, die wir haben, ist alt, die basiert nicht auf der neuen Technologie. So etwas wie mit KI-Stimmen faken gab es damals nicht. In meinem Fall zum Beispiel hat sich das Unternehmen, obwohl das Unternehmen selber zugegeben hat, dass meine Stimme gefaked wurde über ihre Software, versucht, so ein Protokollargument zu bringen, dass sie ja nur die Plattform sind und jemand anderes die Plattform verwendet hat. Aber ich würde sagen, es ist nicht so, weil die Plattform, die die KI trainiert, die deine Stimme fälscht, trainiert sie ja auf den Servern bei sich stehend und führt diesen Code aus und müsste dann im Zweifelsfall natürlich verifizieren, ob diese Person überhaupt die echte Person ist und überhaupt die Erlaubnis gegeben hat, dass mit ihrer Stimme eine KI trainiert werden soll und nachgeahmt werden soll.
Mhm. Und was war jetzt die dritte KI, die du verwendest?
Genau, die dritte KI heißt Claude von Anthropic. Die haben auch ein neues Modell jetzt rausgebracht, Claude 3 Opus. Das ist sehr, sehr gut mit sehr, sehr langen Dokumenten. Also wenn ich jetzt eine PDF mit 40 Seiten hochlade und mich darauf beziehen möchte und Fragen dazu stelle, nutze ich Claude, weil der da, was den Kontext angeht, sehr, sehr gut ist.
Das heißt also quasi, keine Ahnung, man hat jetzt in PDF-Format irgendwie ein Kapitel eines Buches und möchte eine Zusammenfassung oder möchte verstehen, um was es geht oder so, dann gibt man die ganze Textdatei bei Claude ein und dann bekommt man seine Fragen beantwortet.
Genau, das gleiche kann man auch bei ChatGPT machen. Ich persönlich finde das bei Claude besser. Ich mache das mit vielen Dingen, manchmal mit Gesetzestexten, manchmal mit Research-Papern, die ich mir anschaue. Also man kann es wirklich mit allem machen.
Mhm. Sehr interessant. Also, wie ihr hört, bin ich da auch interessierter Zuhörer. Bei mir in meiner IT-Abteilung der HKCM beschäftigen die sich sehr eng mit KI. Ich weiß auch, dass wir eigene KI-Meetings haben. Ich selbst jedoch nutze, wenn dann nur ChatGPT und auch nicht so oft, ehrlich gesagt, ja, weil ich in meinem Einsatzgebiet sehr beschränkt einfach arbeite und die Leute, die ich habe eben viele Mitarbeiter, die sich um andere Dinge kümmern und gerade bei uns in der IT-Abteilung, ich glaube, das sind jetzt 9 Mitarbeiter aktuell gerade, die beschäftigen sich sehr intensiv damit, aber ich eben nicht. Ich finde es aber trotzdem super interessant, weil es zum Thema Delegieren gehört, ja, und normalerweise delegierte man in der Vergangenheit und immer noch natürlich Aufgaben an Mitarbeiter, aber das ist ja quasi ein digitaler Mitarbeiter, ein digitaler Helfer und somit kann ich auch sehr viel, wenn ich weiß, wie ich es mache, an diesen delegieren und ich denke, das wird immer wichtiger und es ist auch für mich wichtiger, da immer mehr drin zu sein. Deswegen, Kian, ich glaube nicht, dass das letzte Mal ist, dass du darüber referieren wirst. Vielleicht werden wir dich da in Zukunft mal in irgendeiner anderen Rolle sehen, wo du da Schulungen machst oder sowas in die Richtung, weil ich glaube, du kannst da sehr vielen Leuten helfen, in eine Welt einzutauchen, von der sie jetzt noch keine Ahnung haben, die aber unglaublich wichtig ist für die Zukunft. Die nicht nur wichtig ist für die Zukunft, sondern sie ist die Zukunft. Ja?
Schulung wahrscheinlich weniger. Aber dazu ich würde mich selbst auch nicht als Experte oder so bezeichnen. Ich verwende es so, wie es für mich einfach ist. Aber wir werden auf jeden Fall öfter darüber sprechen. Vor allem umso mehr jetzt KI integriert wird in unseren Computer. Windows hat ja jetzt Folgendes angekündigt, dass sie bald den ersten Computer rausbringen werden, wo die KI direkt mit integriert ist und den gesamten Bildschirm, alles, was du machst, mit aufnimmt. Von Anfang bis Ende der Session, also wenn du den Computer anmachst und ausmachst, damit man quasi so ein zweites Brain, ein Memory hat, was man dauerhaft fragen kann, was ja dann absolute Überwachung von den Dingen ist, die man da an seinem Computer macht, also schon sehr, sehr absurd und in Richtung George Orwell.
Ja, ich meine, die ganze Welt geht in Richtung George Orwell, ich glaube, das ist nicht mehr zu leugnen, was aktuell passiert ist, einfach nur noch wenn du einfach nur mal sehen möchtest, wie verrückt alles geworden ist, dann hatte man sich einfach nur den letzten ESC Eurovision Song Contest anschauen müssen, wo die Teilnehmer von sich sagen, sie sind Dämonen. Sie haben es eher geschrien als gesagt. Also es ist schon vieles sehr komisch. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Du bist jetzt dran.
Meine nächste Frage von der Community: Wie lange schlaft ihr, beziehungsweise wie viel Schlaf benötigt euer Körper, um produktiv zu arbeiten? Und wann steht ihr frühs auf?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Das ist bei mir schwankend. Ich gehe aktuell, zurzeit versuche ich wirklich für meine Verhältnisse sehr früh schlafen zu gehen. Das heißt, dass ich um aller spätestens 23 Uhr im Bett liege. Und wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn ich jetzt eingeben würde, okay, Computer, du schickst mich dann und dann ins Bett für die nächste Woche, dann würde ich sagen 21 Uhr. Ja. Warum? Erstens mal, hat jetzt gar nichts mit dem Geschäftlichen zu tun. Mein kleiner Sohn, der ist ja noch ein Baby, der ist jetzt, geht auf die, in Richtung 8 Monate, der ist jetzt 7,5 Monate, der pennt so um ca. 21 Uhr. Ja. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache, mit dem mich schlafen zu legen. Ja. Das ist, bin sehr verliebt jetzt in den Kleinen. Hätte so selber nie gedacht, dass das so wäre. Ich habe immer gedacht, wenn ich so Väter gesehen habe, die irgendwie so Bilder von ihren Kindern rumgezeigt haben, habe ich immer gedacht, Junge, was geht bei denen ab? So solche Pussys, ja. So habe ich gedacht, ja. Und jetzt sehe ich selber, dass ich auch so dieses Familiending immer mehr bekomme. So, und das ist einer der Gründe. Und natürlich dann, weil der Tag in der Früh sehr viel produktiver ist, als wenn ich gehe jetzt mal auf die Seelenebene, wenn alle Seelen wach sind, ja. Wenn also draußen auf der Straße die ganzen Autos fahren, wenn alle Leute quasi aufgestanden sind, sich Kaffee einschenken, zur Arbeit fahren, die ganze Gesellschaft energetisch lauter wird, dann ist es für mich spürbar auch nicht mehr so gut, so produktiv zu sein. Deswegen kann es wirklich eine tolle Sache sein, früh aufzustehen, um Dinge zu erledigen, während die anderen noch schlafen. Dann ist man ja auch im Rennen, ja. Wenn man sich das Ganze, das Leben als Wettrennen vorstellen möchte, dann ist man schon weiter als andere. Und um das eben umsetzen zu können, sollte man recht früh schlafen gehen, damit man auch wirklich wach und erholt ist, wenn man früh aufsteht. So, wie viele Stunden brauche ich Schlaf? Ich würde schon sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die mindestens 7 Stunden, besser 8 Stunden Schlaf brauchen.
Mhm. Also bei mir, bevor ich auf mich eingehe, der Schlafrhythmus ist aktuell komplett im Eimer. Das ist der Situation aktuell im Kryptomarkt geschuldet. Wir haben Ethereum-ETFs. Das Ganze spielt sich in amerikanischer Zeit ab. Es ist extrem spät bei mir. Noch viel später, als wenn ich in Deutschland wäre. Aber das, was du gerade genannt hast, man sollte früh schlafen gehen, das ist unglaublich wichtig für den sogenannten zirkadianen Rhythmus oder auch einfach die biologische Uhr des Menschen. Hat man bestimmt schon mal gehört, dass man einen Biorhythmus hat, der einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf viele weitere physiologische Prozesse im Körper hat. Der Biorhythmus an sich, die biologische Uhr, wird grundsätzlich durch Faktoren wie zum Beispiel Licht und Dunkelheit beeinflusst. Das heißt, wenn man früh aufsteht, das erste Sonnenlicht auf den Körper spürt, beziehungsweise wenn es dunkel geht, dann schlafen geht, verbessert dann die Schlafqualität. Man hat dann auch seine verschiedenen Schlafzyklen, REM-Zyklen, Nicht-REM-Zyklen, in denen man sich erholt, in denen der Körper regeneriert. Und das läuft insgesamt, um es ganz simpel auszudrücken, es läuft alles besser gesundheitlich, wenn man diesen Biorhythmus beibehält, diese biologische Uhr beibehält und eben seinen Schlaf-Wach-Zyklus auf so möglichst früh nach Sonnenuntergang ausrichtet. So, da gibt's auch viel, was mit Hormonen zusammenspielt, Cortisolspiegel, was für eine Stressreaktion der Körper hat, was für einen Energiehaushalt man am Tag hat, das Immunsystem, wie man sich erholt, ob man Muskeln aufbaut, abbaut, Fett aufbaut, abbaut oder auch über den Stoffwechsel hinaus Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also unglaublich viele Vorteile, weswegen Schlaf auch so ein wichtiger Eckpunkt für die Gesundheit ist und auch wahrscheinlich der erstwichtigste ist, wenn man anfangen will, seinen Körper und seine Gesundheit zu verbessern, dann sollte man erstmal immer seinen Schlaf optimieren. Wie gesagt, bei mir ist es aktuell katastrophal. Ich merke immer wieder selber auch, ich brauche unglaublich viel Schlaf. Wenn ich versuche, 6 Stunden über einen längeren Zeitraum zu schlafen, dann merke ich, dass meine Gehirnkapazität massiv nachlässt, selbst wenn ich die zur selben Zeit im korrekten biologischen Rhythmus ausführe, die 6 Stunden. Ich merke es einfach immer wieder. Deswegen bei mir am besten funktioniere ich wirklich, wenn ich 8 Stunden Schlaf habe, manchmal sogar 9 Stunden, was mich selber ärgert, weil es einfach so viel Zeit ist. Aber ich habe ja gerade gesagt, Schlaf ist wichtig für Gehirnfunktion, körperliche Erholung, Stoffwechsel, aber auch für Dinge wie emotionale Stabilität. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Es ist eigentlich das Allerwichtigste und deswegen ist es wichtig, dass man sich darauf auslegt, dass man, selbst wenn man wenige Stunden Schlaf hat, ich habe jetzt zum Beispiel die letzten Tage sehr wenige Stunden Schlaf gehabt, möglichst versucht zu optimieren, dass diese wenigen Stunden effizient sind, also dass man viel tiefen Schlaf hat. Da gibt es auch Schlaftracker für, benutze ich nicht, habe ich alles mal ausprobiert, aber ich bin einfach nicht so konsequent, was die Umsetzung angeht. Jedenfalls gibt es ein paar Dinge, die man machen kann, damit man die Effizienz seines Schlafes optimieren kann. So etwas wie am nächsten Morgen Sonnenlicht als erstes bekommen, damit die Hormone und der Hormonhaushalt ausgeglichen sind, damit das Melatonin am Ende, wenn man ins Bett geht, von alleine kommt. Nicht auf den Bildschirm schauen, nichts essen vorm Schlafen gehen, mehrere Stunden. Das hat schon einen sehr, sehr massiven Einfluss, nicht nur auf Stoffwechsel, sondern eben auch auf Energie am nächsten Tag. Ja, jetzt habe ich übertrieben lange geantwortet, Philipp, aber...
Nö, ist doch, ich finde das sehr wichtig, ja, weil viele Leute nehmen das nicht so ernst und es ist teilweise auch cool, so, ja, ich schlafe nur so und so viel, aber es ist nicht cool und es ist nicht gut für die Gesundheit, das ist für Frauen noch viel schlechter, also Schlafentzug für Frauen ist... Das ist ja oftmals nach der Schwangerschaft, kleines Kind, ständige Unterbrechungen. Das ist Folter. Nicht umsonst wurde in Abu Ghraib beispielsweise, also Guantanamo Bay, wo die Amerikaner die Demokratie verteidigen, in ihrem Gefängnis oftmals mit Schlafentzug als Folter genutzt, ja, indem man Leute mit lauter Musik beschallt hat und sie einfach nicht schlafen gelassen hat, weil das macht einen fertig. Ja. Das baut dich körperlich total ab. Deswegen, Leute, Schlaf ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr genügend habt. Und ich versuche teilweise auch, wenn ich mal wirklich platt bin oder so, und ich stehe zum Beispiel am nächsten Morgen um 7 auf als Beispiel, dann schaue ich, dass ich definitiv um 22 Uhr pennen gehe. Ja? Heißt 7 plus 2, dann bin ich auch bei 9 Stunden Schlaf, wie es der Kian gerade gesagt hat. Und dann fühle ich mich einfach besser. Ja? Also eine Sache, die ganz klar, niemand sollte sich schämen dafür, dass er schläft. Ich meine, es gibt auch Übertreibungen. Ich weiß jetzt nicht, ob 10, 11, 12 Stunden Schlaf so gut sind. Es gibt sicher Leute, die schlafen so lange.
Ich schlafe manchmal 10, auch 11 Stunden. Als, aber dann fühle ich mich noch müder danach, ja, teilweise als vorher.
Ja, natürlich, klar. Klar, so ist es. Dein Kreislauf lässt nämlich, irgendwann geht er wieder rum, irgendwann geht er runter und dann kommst du gar nicht mehr aus der Müdigkeit raus. Ja, also ey, ich habe auch schon in jüngeren Jahren 12 Stunden gepennt. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie, whatever, ermüdet war oder Party gemacht habe oder sonst irgendeinen Kack. Irgendwann ist halt auch gut, ja, von der Zeit her. Also ich würde sagen, der Sweet Spot, je nach Unterschied von der menschlichen Auslegung, ist zwischen 7 und 9 Stunden. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Mattis schreibt uns an und er fragt, ich würde mich freuen, wenn Sie beide wieder Fragen beantworten würden. Daher meine Frage, ja, das machen wir jetzt heute. Seine Frage ist folgende. Ich bin 14 Jahre alt und habe vor 3 Monaten mit Glaubenssätzen angefangen. Und da kam mir die Frage, ist das zu früh oder genau richtig? Kian, wenn ich dazu was sagen darf. Also, es gibt nicht zu früh. Und es gibt auch nicht genau richtig. Ne? Sowas gibt's nicht, weil als ich angefangen habe, das war so in meinen Anfang 20er Jahren, war ich dann da zu spät oder war es da? Für mich war es genau richtig. Ja? Es war für mich der genau richtige Zeitpunkt, um mich damals aus einer schwierigen Situation rauszuholen, ja, wo ich sehr verzweifelt war. Und dann habe ich das meine Glaubenssätze religiös gelesen. Erstmal habe ich mich darüber belesen. Um was geht's da eigentlich? Wie muss ich die aufschreiben? Hab das Buch The Secret, blenden wir gerade mal ein, von Rhonda Byrne gelesen. Es ist so ein ganz wichtiges Buch, wo es darum geht, wie man Affirmationen aufschreibt, also wie man sich Dinge wünscht, damit sie das Unterbewusstsein umsetzen kann. Und dann habe ich damals aus meiner Verzweiflung heraus angefangen, morgens direkt nach dem Aufstehen, ich stehe auf, hab damals, glaube ich, irgendwie Liegestütze als erstes gemacht und dann mich hingesetzt, Glaubenssätze gelesen. Abends im Bett, Licht war noch an, im Bett gelegen, Glaubenssätze gelesen, Licht aus, pennen. das Beste, was man machen kann, morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafen gehen. Seine Glaubenssätze zu lesen, ist eine extrem mächtige Sache. Und ich kann dir, lieber Mathis, nur sagen, wenn du das mit 14 anfängst und du ziehst es durch, dann wirst du Wunder erleben in deinem Leben, von denen kannst du dir noch gar nicht vorstellen, was da alles passieren wird, ja? Weil du, je früher du anfängst, das ist ja, ich weiß nicht mehr genau, wann ich zum allerersten Mal angefangen habe, das ist auf jeden Fall 6-7 Jahre, bevor ich angefangen habe. Wenn du einen Vorsprung hast von 6-7 Jahren auf jemand anderen und ziehst es konsequent durch, dann bist du dem meilenweit dem Rest der Gesellschaft überlegen. Deswegen finde ich das grandios. Je früher, desto besser.
Ja, sehe ich genauso. Wenn ich so zurück überlege, ich habe es nie morgens gemacht, ich habe es immer nur abends gemacht. Immer nochmal vor Augen geführt, was meine Ziele sind, was meine Glaubenssätze sind. Und die haben sich bei mir auch angepasst kontinuierlich. Es ist nicht so, dass es einfach nur statisch geblieben ist. Deswegen, wenn du früher anfängst, dann hast du wahrscheinlich andere Glaubenssätze, als wenn du 25 bist oder 30 oder noch älter. Von daher ist es etwas sehr, sehr Positives, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich sag auch nur, mach weiter so, bleib dran, und jeder, der es nicht macht, probiert's aus.
Mhm. Absolut. Absolut. Holt euch ein Buch dazu vielleicht, lest euch was dazu durch, dass ihr versteht, wie die überhaupt aufgeschrieben werden. Also wie man das macht, um den Sinn dahinter zu verstehen, weil das ist eine Idee, kann immer nur so stark sein, wie das Feuer, das in euch brennt, um sie nachher umzusetzen. Sonst hast du die Idee jetzt, ja gut, ich fange an, und dann schreibst du auf, machst 2 Tage, die Motivation ist weg, bumm, lässt es bleiben. Wenn du aber weißt, warum du es machst, weil du dich wirklich damit beschäftigt hast, dann geht es nicht nur um kurzfristige Motivation, sondern du hast es dann eingespeichert und dann kannst du es auch länger machen. Deswegen beschäftige dich mit Affirmationen. Geh mal auf YouTube, gib Affirmationen ein, Glaubenssätze ein, Ziele erreichen ein. Beschäftige dich damit, dann wird die Idee stärker und du hast dann auch die Kraft, das länger durchzuziehen.
Kian, so, ich habe jetzt mal eine Frage, die ganz fern von sämtlichen Themen ist, die wir so je besprochen haben. Und zwar von einer Zuschauerin. Sie hat geschrieben: Was haltet ihr von Organspende? Wir haben mit dem Thema gerade in der Schule beendet und ich fand es grauenhaft, dass nur die positiven Seiten von der Organspende gezeigt wurden und nicht auch die negativen Seiten genannt wurden. Hatte auch meine Lehrerin darauf angesprochen und meinte, dass wir nach dem Lernbogen was dazu machen können. Ist bis heute nicht wirklich passiert, was ich echt nicht gut finde, da jetzt viele Klassenkameraden nur die positiven Seiten sehen und nicht die negativen, was auch dazu gehört. Ich bin der Meinung, dass Organspende eine Ausbeutung des menschlichen Körpers ist, bin nicht der Aktivist-Hörer, aber wenn ich euch höre, dann freue ich mich auch immer darauf.
Sehr interessante Frage. Also das Thema Organspende ist ein Thema für sich. Es gibt ja auch den Organhandel. Das ist ein riesiges weltweites Geschäft. Das wäre theoretisch vielleicht auch mal was für unseren Podcast. Ist schon ein sehr, sehr kontroverses Thema, weil es gibt immer wieder Menschen und Länder, jetzt mal ganz krass gesagt, die wachen morgens auf, die werden betäubt, wachen morgens auf und haben irgendwie ein Organ weniger. Ja. Das freiwillige Thema dieser Sache ist eben die Organspende. Das heißt also, ich stelle nach meinem Tod, wenn ich beispielsweise durch einen Unfall schon als junger Mensch umgekommen bin, also noch in einem Alter bin, wo es Sinn macht, meine Organe weiterzugeben, dann kann ich das in einen Ausweis eintragen lassen, wenn ich mich recht entsinne, und sagen, ich möchte das. Oder es ist sogar so heutzutage, dass man klar sagen möchte, dass man es nicht möchte, dass man nicht nachher die Organe im Zweifelsfall gespendet bekommt. Und dann kann man sich dazu entscheiden, wenn man das möchte, dass man seine Organe gibt. Ich habe das persönlich noch nie so aus der Richtung gesehen, dass es eine Ausbeutung ist des Körpers. Das ist immer eine Frage vielleicht, wie man das spirituell aussieht, weil wenn mein Körper nur die Hülle ist und meine Seele nachher den Körper verlässt, um wo auch immer hinzugehen, ja, da kann man jetzt eintragen, an was man glaubt, aber sagen wir mal den Himmel, ja, oder in eine andere Dimension, dann ist der Körper irrelevant, ja, der Körper ist einfach nur noch eine Hülle. Und wenn ich dann in der Lage bin, als Beispiel meine Leber an jemand anderen zu spenden, der sonst sterben würde, weil er eine dysfunktionale Leber hat und meine vielleicht passen würde. Ich bin jetzt nicht so drin in diesem Thema, ich bin auch nicht so drin, welche Organe wirklich, ich glaube einige Organe, auch die Lungen und so und das Herz heutzutage, können gespendet werden. Auf jeden Fall, wenn ich damit einem anderen Menschen helfen kann, dann würde ich jetzt denken, ist das vielleicht eine tolle Sache. Ja? Es gibt ja auch Familienmitglieder, die sich untereinander Stammzellen beziehungsweise Organe spenden. Ja, das ist so mein Gedanke dazu.
Ich muss sagen, ich habe die Frage mit reingenommen, weil ich mich auch noch erinnere, in der Schule dieses Thema diskutiert zu haben. Und ich kann mich auch tatsächlich nur an positive Aspekte erinnern. Ich muss sagen, es klingt auch erstmal logisch positiv. Du rettest von jemand anderem das Leben, verbesserst das Leben von jemandem anderen ohne potenzielle Nachteile für dich, weil du ja das Organ sowieso nicht mehr brauchst. Der Grund, warum das für mich immer schwierig war in der Überlegung, ist einfach aus psychologischen Gründen, nicht nur für mich, sondern auch vielleicht für die Familie, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass dann der Körper wirklich aufgeschlitzt und Organe von einem vielleicht geliebten Menschen dann rausgenommen und in einen anderen Körper weiterleben. Aber ich hatte da auch nie eine feste Meinung zu. Ich sehe es tatsächlich gar nicht so negativ in Sachen Ausbeutung. Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise Ausbeutung in vor allem Ländern gibt, bei denen sehr arme Bevölkerungsgruppen dann möglicherweise unter Druck gesetzt werden, ihre Organe zu verkaufen oder sie unbedingt zu spenden danach. Aber vielleicht mal interessant, eine ganze Podcast-Folge zum Thema Organspende, aber auch Organhandel und Diebstahl zu machen.
Es gibt ja Menschen, das ist sicher ein krasses Thema,
absolut. Genau, in asiatischen Ländern vor allem, wo Menschen einfach, die lebendig sind, die funktionieren, dann gekidnappt, also entführt werden und Organe geklaut werden. Deswegen, Leute, lasst uns mal in den Kommentaren wissen, hättet ihr mal Lust, dass wir das Thema mal aufarbeiten und dann eine ganze Podcast-Folge drüber machen?
Mhm. Ja, finde ich sehr interessant. Kian, wir hatten ja das letzte Mal, da haben wir über Boeing unseren Podcast gemacht. Der kam ja auch sehr gut an. Viele Leute waren sich das ja gar nicht bewusst, wie viele Unglücke der Luftfahrtkonzern Boeing durch mangelhafte Maschinen verursacht hat. Und da hatte ich gesagt, die Story mit Uwe Barschel. Das ist ein Deutscher gewesen, der laut offizieller Version, also sehr im politischen Bereich drin war, der laut offizieller Version in einer Badewanne, meine ich, Selbstmord begangen hat. Da gibt es auch eine Netflix-Doku dazu. Und da sagen viele, das ist ein politischer Mord gewesen. Da haben viele Leute, wirklich erstaunlich viele Leute geschrieben, ja, mach da mal was dazu. Das wäre auch so ein Thema, was wir auf Sicht der nächsten Wochen oder Monate mal aufnehmen können. Und Organhandel finde ich sicher ein ganz krasses Thema, wenn wir uns da mal dem Research widmen und da näher reingehen in dieses Thema. Komme ich mal zu einem weiteren Thema. Da schreibt der Xylef 4393 wieder mal eine sehr interessante Folge. Mich würde eure Meinung zu Coachings im Bereich von Investieren, Traden, Vermögensaufbau, Firmengründen, Online-Business, Gesundheit, aber auch anderen Bereichen sehr interessieren. Oder ob ihr auch etwas empfehlen könnt. Ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge kommt. Ich denke, dass sowas grundsätzlich wichtig ist zur Fortbildung. Also ob jetzt ein Coaching live bei jemandem vorgenommen wird, ob das ein One-on-One ist, also dass du 1:1 mit jemandem sprichst, ob du das in einem Kurs machst, ob du das online machst. Du kannst durch alles lernen. Ich sehe nur die Problematik teilweise darin, dass heutzutage jeder dritte Hansel, der ums Eck kommt, einen auf Coach macht. Ja? Und alle sind plötzlich Life-Coach oder Gesundheits- oder Fitness-Coach oder Trading-Coach oder Investment-Coach. Und da würde ich immer die Frage stellen, was qualifiziert diesen Menschen dazu, das zu machen, um mir wirklich helfen zu können? Ist es nur sein Lambo, den er mir zeigt? Ist es nur auch die Profile von solchen Leuten? Ja? Die ähneln sich meiner Meinung nach, wenn ich das beobachte, immer sehr. Sie stehen in, sorry, Kian, wenn das jetzt die Stadt ist, aber sie stehen in Dubai. Ja, Kian hat nichts damit zu tun, aber das ist halt oft mal so dieses Stereotype vor der Skyline, im Hintergrund irgendwie Burj Khalifa oder so, sitzen auf der Motorhaube von irgendeinem Sportwagen oder was weiß ich was für irgendein teures Auto und sagen, und dann ist drunter irgendwie so, komm in meine Trading-Gruppe oder sonst irgendwas, lerne dieses und jenes. Das soll eben auf ganz einfache Instinkte gehen. Hier, ich habe etwas geschafft, was du willst, dieses Auto, diesen Lifestyle, und deswegen ködere ich dich, um sowas zu machen. Und ich finde, wenn man sowas sieht, vor solchen Leuten würde ich definitiv Abstand nehmen, sondern nehmt Leute, denen ihr vertraut, wo ihr meine, wir bieten das jetzt hier nicht an, aber keine Ahnung, wenn die einen Podcast haben und ihr hört den schon lange und ihr denkt, okay, das sind wirklich erfolgreiche Unternehmer und die machen sowas oder die bieten sowas an, dann würde ich sowas eher annehmen als irgend so ein Yo, komm in die Gruppe rein.
Absolut, Lambo, das, was Lambo-Tool. Du gerade genannt hast, diese Fake-Coaches, könnte man schon sagen, die dann so eine Stadt wie Dubai und den Glamour, den Dubai mit sich bringt, ausnutzen. Die nutzen das ja, weil sie selber wahrscheinlich keine Ausbildung in dem Bereich haben und auch keine nachweisbaren Erfolge irgendwo haben, aber dann versuchen, ihren eigenen Wert mit dem Perceived Value, mit dem wahrgenommenen Wert der Stadt Dubai oder den Skyscrapern und den Autos, den sie haben, zu steigern. Zu sagen, ich bin neben diesen oder nutze diese wertvollen Dinge, deswegen bin ich auch wertvoll und deswegen ist das, was ich anbiete, wertvoll. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich sehe es genauso wie du. Ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es mehr Coaches, die das rein aus monetären Gründen machen, als dem Grund, dass sie wirklich eine Expertise in einem Bereich haben, der einen Mehrwert bringt und sich dementsprechend dann wirtschaftlich so durchsetzt. Die meisten Coaches trainieren auch viel mehr heutzutage, wie sie ihr Produkt besser verkaufen können, als wie sie ihr Produkt verbessern können. Das Ergebnis von einem guten Coach ist eigentlich, dass er ein sehr, sehr gutes Produkt über seine eigene Expertise, die er sich über hoffentlich viele, viele Jahre und nachweisbare Erfolge aufgebaut hat, dann so aufbaut und weitergibt und nicht sich überlegen, okay, in welchem Bereich könnte ich jetzt ein Coaching verkaufen und dann nur damit beschäftigen, das schlechte Produkt, was man schnell zusammengerotzt hat, möglichst gut zu vermarkten, weil das machen die meisten Coaches und diese Vermarktungsstrategien mit Dubai und Lambos ist eine sehr negative Vermarktungsstrategie. Da gibt's etliche und die ganze Coaching-Szene ist viel größer als du und ich, glaube ich, auch denken, Philipp. Also es gibt mittlerweile wirklich so viele Coaches und so viele Menschen, die auch Anspruch nehmen, also die Dienstleistungen dieser Coaches in Anspruch nehmen, weil sie einfach zu faul sind, weil sie denken, ich zahle jetzt hier Geld, da habe ich alles für mich aufbereitet, das erspart es mir selber, mich durch frei zugängliche Ressourcen wie Bücher, Online-Kurse oder Websites und Artikel durchzuforsten. Ich habe hier alles auf einmal, deswegen lerne ich das jetzt hier. Und meistens ist natürlich, wenn du alles auf einmal an Info hast, ist das natürlich besser für dich kurzfristig aufnehmbarer, als wenn du dir selber alles durchforsten und erarbeiten musst. Und dann hat man auch das Gefühl, oh, jetzt hat man hier einen Mehrwert bekommen. In den größten Fällen ist es aber so, dass die meisten Informationen auch so kostenlos im Internet zugänglich sind und die Coaches eigentlich kaum Mehrwert bringen, sondern nur wirklich versuchen, dir möglichst ein Produkt zu verkaufen. Ja, ich kenne wirklich sehr, sehr wenige Coaches, wo ich sagen würde, das sind Leute, die wirklich eine massive Expertise haben und bei denen sich wirklich ein Coaching lohnt.
Mhm. Ja. Also vielleicht ist da zu unterscheiden zur Rolle eines Mentors, einer Mentorin. Das ist nochmal was ganz was anderes als, ich sag jetzt mal, der Coach, der Kurse verballert. Und das hat der Kian ganz richtig gesagt, da geht es um Marketing. Und die anderen Coaches wiederum machen wieder Marketing, um zu zeigen, wie die Coaches unter ihnen besser die Produkte verkaufen. Wie schaffst du es, ein hochpreisiges Produkt zu verkaufen? Seht ihr doch bestimmt so oft vor YouTube-Videos in dieser Werbung von den immer gleichen Leuten. So, wie schaffst du, ich zeige dir, wie du einen 10.000-Euro-Kurs verkaufen kannst. Die wissen aber gar nicht, um was das Kerngeschäft geht. Da geht es nur um Marketing. Wie schaffst du es, die Gier so aufrechtzuerhalten, dass du den 10.000-Euro-Kurs verkaufen kannst, um den Leuten in einem gewissen Zeitpunkt so eine Gier hervorzurufen, gleichzeitig eine Unsicherheit über sich selbst vielleicht, dass sie dann bereit sind, die Kreditkarte zu zücken und diesen Kurs in der Hoffnung zu buchen, weil Gier hervorgerufen wird, dass sie dann innerhalb kürzester Zeit, wir zeigen dir, wie du innerhalb kürzester Zeit Millionenumsätze machst, bla bla bla. Ja. Und die Rolle des Mentors ist wiederum was ganz anderes. Das ist ein Mensch, der schaut, dass du mit einem gewissen System, einer Struktur weiterkommst und deine Ziele erreichst. Ja. Also seid vorsichtig bei sowas. Ich meine, Fortbildung ist sehr wichtig, aber immer genau schauen, bei wem man das macht. Und wie diese Person aufgestellt ist.
So, dann meine letzte Frage an dich, Philipp, auch von einem Zuschauer. Was tut ihr, wenn ihr an einem Punkt kommt und einfach nicht mehr weiterkommt im Leben? Ich persönlich habe immer das Gefühl, dass ich zwar vieles anfangen kann, aber nie wirklich erfolgreich damit werde. Es scheint mir nach Jahren der Eindruck zu kommen, als sei ich vom Schicksal verflucht worden.
Also, ich habe diesen Spruch schon oft gesagt, aber es ist einfach so. Der kommt von Henry Ford, einem der, also der Begründer von Ford Automobile, damals der reichste Mensch der Welt. Der hat gesagt, ob du glaubst, dass du es kannst oder du glaubst, dass du es nicht kannst, du hast immer recht. Ja? Und wenn du glaubst, dass du vom Schicksal verflucht wurdest, dass du also eine höhere Macht dazu geführt hat, dass du jetzt, dass es dir schlecht geht, dass du deine Ziele nicht erreichst oder insert irgendeinen negativen Punkt, den du dir selber einredest, dann ist das so. Du hast auch recht damit. Ja? Aber es ist nicht das Schicksal, sondern du bist es selbst. Der Mensch kann sich stark oder schwach reden. Und wenn du dir das für dich annimmst, wenn du das für dich als real hältst, dass du vom Schicksal verflucht bist oder sonst von irgendjemandem verflucht bist, von einer anderen Macht, dass du es nicht schaffen kannst, dass du ein Verlierer bist, dass du nie weiterkommst und so weiter, dann wird das deine Realität. Im Zweifelsfall ist es schon deine Realität der letzten Jahre und sie verstärkt sich dadurch, indem du dir immer mehr selber einredest, ja, das ist ja so, das ist ja so. Je mehr du dir sagst, dass es so ist, desto mehr ist es auch so. Es ist dann deine Realität. Jeder hat es bestimmt schon gemacht, mit Sicherheit, sich schlecht geredet. Ja, auch ich bin da jemand gewesen, der sich teilweise, wenn ich sehr unter Druck bin oder so, oder ich bin wütend, dann kann ich da auch sehr unangenehm werden, meinem Umfeld im Zweifelsfall gegenüber oder mir gegenüber, ja, dass ich anfange, dann mich selber zu verfluchen. Ja, das ist ja wieder das Gleiche, verflucht sein, mich selbst zu verfluchen. Ganz schlechte Angewohnheit, ja. Deswegen ist es wichtig, sich da immer wieder in die Realität zurückzuholen. Fang an, Nummer 1 Regel, deine Glaubenssätze zu lesen, dir aufzuschreiben, für was du dankbar bist. Ja, das ist immer das Gleiche, es ist immer das Gleiche, wir kommen immer zum Gleichen zurück. Wenn du Dankbarkeit in dir trägst und dir aufschreibst, was du alles Gutes hast in deinem Leben, dann veränderst du deine Perspektive und du kannst nicht gleichzeitig an einem Punkt sein, wo es dir schlecht geht, ja. Und hör auf, dir so eine dumme Scheiße einzureden, dass du verflucht bist, weil das, was du dir einredest, das wird deine Realität. Und wenn du dir eine schlechte Realität und eine schlechte Lebensgeschichte selber einrätst und sagst, ja, ich habe immer nur Pech, das ist so, das ist mein Lebensschicksal. Ja, dann ist es dein scheiß Schicksal. Ja, wenn du das nicht willst, dann such dir eine andere Lebensgeschichte, die du dir einredest, die dich nach vorne bringt.
Ich stimme dir in vielen Punkten zu, Philipp. Ich glaube, ganz kurz und prägnant, was soll man tun, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter? Einfach mal pausieren, reflektieren und neu ausrichten. Aber ich glaube, bei den meisten Menschen, die viele Dinge anfangen, aber nie mit etwas wirklich erfolgreich werden und das Gefühl haben, sie kriegen nie etwas so richtig hin, ist das Hauptproblem nicht, dass sie nicht genug Dinge ausprobieren und sich nicht oft genug neu ausrichten, sondern dass, wenn sie Dinge ausprobieren, sie meistens nicht aus ihrer Komfortzone rausgehen. Das heißt, sie probieren etwas in dem Ausmaß, in dem es angenehm ist, in dem Ausmaß, in dem es jeder so machen könnte, wenn er sich mal ein paar Stunden dem Ganzen widmen würde, aber nicht darüber hinaus. Die arbeiten nicht wirklich hart, die setzen sich nicht fanatisch damit auseinander, sie haben keinen grenzenlosen Optimismus ihrer eigenen Leistung in diesem Bereich gegenüber. Sie machen nicht mehr und nicht so viel, wie erforderlich ist, damit ein wahrer Wandel passiert, sondern sie hören dann auf und dort auf, wo alle anderen auch aufhören, nach ein bisschen hin und her versuchen, solange es noch in die Komfortzone, die man aktuell in seinem Leben hat, sei es in der Schule, Studium, neben der Arbeit, solange alles noch reinpasst und dann hat nicht geklappt, probiere ich das nächste aus, dann war das wohl einfach nichts für mich. Geht aus eurer Komfortzone heraus, wenn ihr neue Dinge ausprobiert, macht alles, um sie umzusetzen. Versucht nicht so viel umzusetzen, wie es euch gerade noch möglich ist, sondern geht über den Schritt hinaus und macht euch immer die Gedanken, stellt euch vor, wie weit gehen andere Leute, die auch die gleiche Bestrebung hier versuchen wie ich, beispielsweise E-Commerce, einen eigenen Shop aufbauen. Wie weit gehen eigentlich alle anderen Leute? Und dann geh weiter, mach weiter und schau, was du für Resultate hast. Natürlich, am Ende kann es sein, dass die Dinge nicht liegen, dass du bei gewissen Bestrebungen zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bist. Dann gilt es, zu pausieren, zu reflektieren und sich neu auszurichten. Ganz wichtig. Aber bevor du das machst, erstmal die Frage stellen, habe ich wirklich alles gegeben und bin ich wirklich über meine Komfortzone hinausgegangen in dieser Bestrebung?
Ja, sehr guter Punkt. Ich denke, man könnte das, wenn man es wirklich runterschneidet, auf einen ganz simplen Punkt. Was kann ich machen, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich irgendwie denke, ich bin geh in die Angst rein. Ja, wenn ein Mensch sich weiterentwickeln möchte, dann muss er die Dinge tun, und zwar genau die, vor denen er Angst hat. Ja, wir alle flüchten und schieben die Dinge raus, vor denen wir Angst haben. Wenn du genau dahin gehst, wo es dir wehtut, wo du denkst, nein, ich traue mich nicht, nein, 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 ich will das nicht, deswegen gehe ich Computer spielen oder glotz ins Handy rein oder, weil ich eigentlich Angst habe davor zu sehen, was passiert, wenn ich das mache, mach genau das. Mach es dir zu einem Habit, einer Angewohnheit, die Dinge zu machen, vor denen du Angst hast, und dann wirst du deinen Charakter brutal weiterentwickeln.
Ein sehr wichtiges Zitat, was auf dieses Thema passt und was ich jedem nur ans Herz legen kann: Der Sturm wird dann erst ruhiger, wenn du ihn durchstanden hast. Das heißt, Schwierigkeiten sind erst dann überwunden, wenn man wirklich standhaft bleibt. Merkt euch das, gebt Gas, bleibt euren Zielen treu und geht über eure Komfortzone heraus, bleibt optimistisch und bewahrt Durchhaltevermögen. Ganz wichtig, Durchhaltevermögen, kleine Ziele setzen, diese Ziele absolvieren. Bei Niederschlägen nicht davon ausgehen, dass man direkt alles verloren hat und dass man verflucht vom Schicksal ist, sondern weitermachen, standhaft bleiben, und dann wird der Erfolg kommen. So, Philipp, hat mich gefreut.
Gleichfalls, fand ich sehr gut. Ich fand auch deine Ratschläge, fand ich sehr gut. Leute, das können wir allen nur mitgeben. Pusht weiter, wenn ihr mal nicht weiter wollt oder keinen Bock habt oder Angst habt, dann denkt, würden Kian und Philipp jetzt gerade auch umdrehen und aufgeben oder würden wir weitermachen? Ja? Wenn ihr dann selber sagt, nee, die würden jetzt nicht aufgeben, dann gebt ihr am besten selber auch nicht auf. Ja? Einfach weitermachen, pushen, Gas geben. Das wollen wir euch alle mitgeben. Kian hat Spaß gemacht und bis bald mal wieder. Wir haben bald nächste Woche auch wieder ein sehr spannendes Thema.
Genau, Freunde, das war's. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.